Doch keine Erweckung in England, ist die Säkularisierung doch nicht aufzuhalten. Mit mir im Studio sind Simon und Niklas und wir reden heute über die News, die letzte Woche die Runde gemacht haben. Bible Society musste ihre Studie Quiet Revival zurücknehmen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Glaube und Gesellschaft im Gespräch. Abonniert den Kanal, gebt uns ein Like und teilt das Video.
Wir wollen darüber reden, was da passiert ist und dann überlegen, was macht das mit uns? Was denken wir so dazu? Was wollen wir damit anfangen? Erstmal, was ist passiert? Wir haben ja auch schon zwei Folgen darüber gemacht. Im April 2025 hat Bible Society eben die Studie rausgebracht, Quiet Revival, die belegt hat, mehr junge Menschen in England glauben an Gott und mehr junge Menschen gehen auch in den Gottesdienst. Mhm. Also dieser Glaube ist nicht irgendwie nur ein abstrakter Glaube, so im Kinderzimmer, sondern der findet auch konkrete Ausdrucksformen. Junge Leute gehen regelmäßig in den Gottesdienst. Das hieß in der Studie mindestens einmal im Monat. Und mehr junge Menschen lesen auch regelmäßig die Bibel. Und diese Studie, die war von Anfang an divers diskutiert. Es gab ganz viele Kirchen, die positiv darauf reagiert haben und gesagt haben, das, was ihr da zeigt mit euren Statistiken, das erleben wir auch. Aber diese Studie, die war von Anfang an auch umstritten. Es gab viele kritische Anfragen, sowohl außerhalb der Kirche als auch innerhalb der Kirche, dass diese Zahlen gar nicht repräsentativ sind, aus zwei Gründen. Einmal war die Studie mit dem Meinungsforschungsinstitut YouGov gemacht und YouGov arbeitet mit Opt-in-Studien. Das heißt, die Leute werden nicht zufällig auf der Straße gefragt, sondern sie melden sich freiwillig, um bei dieser Studie mitzumachen. Und bei solchen Opt-in-Studien ist immer die Frage, wie repräsentativ ist das? Man braucht eine ganz große Datenmenge und man muss sorgfältig arbeiten, sorgfältig ausfiltern, damit das irgendwie den Anspruch haben kann, repräsentativ zu sein. Und gleichzeitig gab es in den letzten 3, 4, 5 Jahren auch immer wieder Studien, die eigentlich das Gegenteil belegt haben. Mhm. Wir haben in der letzten Folge auch über die Kirchenmitgliedsstudie der EKD, der Evangelischen Kirche Deutschland, geredet, die 2022 eigentlich genau das Gegenteil belegt hat. Die Teilnehmerzahlen in Gottesdiensten geht runter, die Mitgliederzahlen der Kirche geht runter, das Interesse gegenüber dem christlichen Glauben geht runter. Und da war jetzt eben die Frage, was macht man jetzt mit beiden gegenläufigen Ergebnissen? Wir haben eben auch schon 2 Folgen darüber gemacht und überlegt, was wir dazu denken und was wir so wahrnehmen. Und dann kam letzte Woche für mich so ich habe das gar nicht kommen sehen. Mhm. Ich war lustigerweise kurz vorher noch an der Fakultät in Zürich und habe da auch über das Quiet Revival gesprochen. Und dann kam, ich glaube, letzten Freitag habe ich davon mitbekommen, kam der Knaller, dass Bible Society diese Studie eben zurückziehen muss. Was hat dazu geführt? Die Begründung war, dass Bible Society seit Anfang März von YouGov mitgeteilt bekommen hat, dass in dieser Auswertung der Daten Fehler passiert sind, die diese Ergebnisse nicht mehr validieren und man muss das jetzt eben zurückziehen. Und YouGov selbst hat dazu auch ein Statement gemacht, sie übernehmen volle Verantwortung dafür. Bible Society hat an jedem Moment verantwortungsbewusst und gewissenhaft mit den Daten, die eben von YouGov zur Verfügung gestellt wurden, gearbeitet. Die trifft also keine Schuld. Aber YouGov hat gemerkt, es gibt so Technologien, die an sein müssen, dass diese Opt-in-Datenmenge sauber ausgewertet werden kann. Mhm. Und die waren in diesem Prozess der Verarbeitung der Daten nicht aktiv. Mhm. Also diese Technologien, die sollen dafür sorgen, dass zum Beispiel, weil die Studie ja sich auf den Kontext England bezogen hat, England und Wales, soll zum Beispiel verhindern, dass Leute von außerhalb, von irgendwo anders mitmachen können bei dieser Studie. Oder dass Menschen mehrmals diese Studie ausfüllen können. Oder sogar, dass einfach Teilnehmende das einfach schnell ausfüllen, nicht gewissenhaft drauf gucken und das nicht eben nicht repräsentativ ist für ihre Lebenswelt. Und all diese Technologien waren nicht an. Und zudem hat Bible Society auch nachgefragt, gibt es hier irgendwelche Verfälschungen? Seid ihr euch sicher mit dem, was hier die Ergebnisse zeigen? Und auch da ist das YouGov nicht aufgefallen, dass diese Technologien nicht an waren und die Datenmenge verfälscht ist. Das kam jetzt eben raus und seit Anfang März weiß Bible Society das und hat jetzt infolgedessen die Studie wieder runtergenommen und sich öffentlich eben dazu geäußert und entschuldigt.
Gut, ist schon noch ein langer Zeitraum, oder? Also seit einem Jahr baut man darauf jetzt eine Studie auf und die hat ja auch Wellen geschlagen, die am Anfang gar nicht so irgendwie ersichtlich waren. Also eben viele Konferenzen wurden auch auf diese Studien aufgebaut. Das ist schon eine Frage, was macht man jetzt? Ist jetzt gar nichts mehr dran oder Ja, wie genau. Kann man weitergehen?
Das fand ich nämlich auch spannend, als ich das so, ich habe das zuerst auf YouTube gesehen, dass da jemand ein Statement zu gemacht hat. Und ich fand es unglaublich spannend, mitzukriegen jetzt, was passiert jetzt? Wie reagieren die kritischen Stimmen von vorher drauf? Wie reagieren Bible Society und die Hosts von der Konferenz, wo ich im November in London war, drauf? Was passiert jetzt damit?
Ja. Und weil Kritik hat es ja vorhin schon gegeben. Oder das gab ja, schon, genau. Es gab schon Stimmen, die gesagt haben, irgendwas scheint uns ein bisschen suspekt daran.
Irgendwie scheinen die Zahlen zu positiv zu sein. Genau. Dafür, dass andere Studien genau das Gegenteil belegen. Genau. Und andererseits gab es eben innerkirchlich ganz viele Perspektiven, die gesagt haben, ja, das verwundert uns überhaupt nicht. Ja. Wir erleben genau das, was die Zahlen da aussagen. Genau, also der CEO, Paul Williams von Bible Society, der hat ein Statement rausgebracht und hat eben unter anderem das gesagt, was ich jetzt euch gerade wiedergegeben habe. Und hat dann auch gesagt, wir wissen Stand jetzt noch nicht, ob die Daten vielleicht richtig sind, ob die vielleicht zuverlässig sind oder nicht. Wir müssen jetzt von vorne anfangen und klären, welches Narrativ unterstützen die Daten. Das heißt, auch an der Stelle können wir jetzt gar nicht mehr dazu sagen, außer das wiedergeben, was jetzt passiert ist. Und ich persönlich finde auch spannend, was jetzt in einem zweiten Anlauf mit diesem Datenauswertung passieren wird.
Also weil es jetzt Vermutung gibt, dass die Studie, die dazu geführt hat, dass man an die Daten kommt, dass da nicht alles glatt gelaufen ist, heißt ja noch nicht, dass die Daten unzuverlässig sind. Das ist ja nicht direkt eine Korrelation. Und das heißt vor allem auch nicht, dass die nicht irgendwie eine Entwicklung anzeigen, die auch wirklich existiert. Also, genau.
Aber das Problem, also quasi, wenn du diese Sicherheitsmaßnahmen am Rande der Umfrage nicht hast, sind sie jetzt halt wenig mehr auswertbar.
Genau. Und
deshalb hat YouGov, wenn ich das richtig gesehen habe, auch angekündigt, dass sie jetzt nochmals eine Studie lancieren mit diesen quasi diesen Sicherheitsmaßnahmen und mit Bible Society das Ganze nochmals genauer anschauen wollen, oder?
Ja. Ja. Genau, also es bleibt spannend. Was Bible Society jetzt als eine erste Reaktion gemacht hat, ist, einen neuen Report hochzuladen, rauszubringen. Der nennt sich The Quiet Revival One Year On. What's the Story? Also ein Jahr später, was ist die Geschichte, was passiert hier? Und in dem schreiben sie, wir haben neue Daten und Umfragen gefunden, die unsere Überzeugung stützen, dass ein echter Wandel in Gange ist. Unser neuer Bericht legt dar, warum wir daran glauben. Und das sind dann maßgeblich 5 Punkte, die diesmal ohne Zahlen, aber in Bezug auf andere Datensets und andere Umfragen, die nicht von Bible Society sind, nur.
Okay. Ja, das und das kam jetzt erst nach dem klar geworden.
Genau, als
okay.
Reaktion.
Als Reaktion.
Genau.
Also wie gesagt, erste Quiet Revival Umfrage, die ist weg, aber wir haben doch irgendein Phänomen und das erklären sie jetzt in 5.
Genau, mit Blick auf das, was in England passiert, glaubt Bible Society, die Story, die Quiet Revival erzählt hat, die stimmt trotzdem und sie halten an 5 Punkten fest. Das erste wäre, durch alle Gesellschaftsschichten geht eine neue Offenheit des Glaubens, auch über den Glauben zu reden. Sie schreiben, das geht von Fußballern bis Philosophen. Man merkt das online, man redet mehr und mit einer neuen Offenheit über den eigenen Glauben. Dann das zweite ist, religiöse Identität wird wieder wichtiger, nachdem das lange keine Rolle gespielt hat. Gerade bei der jungen Generation ist eine neue Offenheit da, sich mit dem Glauben auseinanderzusetzen. Das ist Punkt 3. Dann Punkt 4, es gibt einen Bible-Boom.
Ja.
Also hier bezieht sich Bible Society unter anderem auf Suchanfragen nach der Bibel und nach Online-Käufen, die anscheinend belegen, es gibt weltweit einen Bible-Boom. Und viele Großkirchen berichten von einer steigenden Anzahl von Bekehrungen. Das sind so die 5 Punkte, an denen Bible Society festhält und die in diesem Bericht, wir verlinken den auch gerne noch in unserer Videobeschreibung, ausgeführt werden.
Ja, die letzten 2 Sachen habe ich auch schon gehört. Also, dass irgendwie die Nachfrage nach, also die Bibelkäufe einfach deutlich gestiegen sind, gerade in England. In Deutschland habe ich jetzt keine Zahlen gesehen. Ja, aber also das fand ich auch sehr, sehr spannend. Was war das dritte nochmal? Ah ja, genau, Bekehrungen.
Genau.
Das ist ja auch etwas, was immer wieder gezeigt wird. Also gerade in katholischen Kirchen ist das sehr sichtbar in Frankreich, dass die Zahlen der Erwachsenentaufen steigen. Das heißt jetzt noch nicht direkt, dass es mehr Christen gibt oder dass es mehr Leute gibt, die in die Kirche gehen. Weil ich glaube, parallel hat die Zahl der Kindertaufen stärker abgenommen, als die der Erwachsenentaufen gestiegen ist. Aber es zeigt, dass die Bekehrungen, also das Bekenntnis und auch der erwachsene Glaube, sag ich mal, da scheint es irgendwie eine neue Sehnsucht zu geben. Leute, die sich eben von nichtgläubig zu gläubig bewegen.
Also es zeigt, die Kindertaufen nehmen ab, weil quasi die klassisch kirchlich sozialisierte Gesellschaftsschicht wahrscheinlich überall im Westen tendenziell abnimmt.
Genau.
Und das Erwachsenentaufen steigen zeigt, dass es eine Offenheit gibt von Leuten, die gerade nicht kirchlich sozialisiert waren, sich doch irgendwie mit diesem Thema, dieser Materie zu beschäftigen. Mhm. Sich scheinbar danach taufen lassen.
Und ich glaube, das sind auch diese zwei Bewegungen, die auf den ersten Blick vielleicht paradox wirken, aber die schon auch zusammengehen, die eigentlich sogar sehr logisch sind, wenn man sich anschaut, wie die Gesellschaft sich entwickelt hat in den letzten 40 Jahren.
Ja. Also wir haben jetzt darüber geredet, was schiefgelaufen ist. Wir haben über das Statement von Bible Society und YouGov geredet. Was macht das jetzt mit euch? Was ändert sich?
Das wollte ich dich jetzt fragen. Was war deine erste Reaktion, als du das gehört hast? Aber
also meine erste Reaktion war ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass das viel ändert. Und ich bin gespannt, wie jetzt die Leute drumherum reagieren. Aber ich habe das Gefühl, es wird gar nicht so viel ändern. Ich kann gleich dazu was sagen. Okay. Was ist eure erste Reaktion darauf?
Im ersten Moment dachte ich mir so, schade. Weil es immer cool, Zahlen zu haben, dass du nicht über die Narrative reden musst, du musst nicht über die Weltanschauung reden oder über den, weißt so, man kann sich alles ein bisschen schön reden, sondern du hast Zahlen, auf die man sich stützen kann. Und das finde ich was grundsätzlich Schönes. Irgendwie
als Theologen ja selten.
Genau. Auch vor allem was Gutes, um in Dialog zu kommen mit Leuten, die selber kirchenfern sind oder dem skeptisch gegenüberstehen. Deswegen war das erstmal so ein bisschen, wie sagt man, eine Ernüchterung vielleicht. Vor allem auch, weil sich so viel schon drauf aufgebaut hatte und dass das jetzt, auch wenn jetzt eine positive Entwicklung in Zahlen messbar sein wird, würde es das unglaubwürdig machen.
Das ist das, was ich ein bisschen
schade finde. Und auch, wo ich denke, wir hätten, oder was heißt wir, also die Christen, hätten ein bisschen vorsichtiger sein müssen, wie schnell man auf diesen Zug aufspringt und diesen Zahlen auch traut.
Gleichzeitig konnten sie es ja auch nicht wissen. Also es sind traurige oder schade Umstände, dass das jetzt so rausgekommen ist. Ja. Aber ich finde es gut, dass sie sich da sofort entschuldigt haben. Ich finde es sinnvoll, dass sie es nochmals, dass sie sagen, wir tauchen weiter, also wir bleiben da dran am Ball und wir schauen uns das nochmals genauer an. Es ist auch interessant, was für ein Medienecho das generiert hat an Kritikern und an Post, also quasi an diese, die auf diesen Hype-Train aufgesprungen sind und gesagt, das ist ja richtig cool. Deshalb, ich bin eigentlich gespannt, was so die nächsten Zahlen sind.
Also ich verstehe deine Reaktion. Ich habe auch noch gedacht, das ist schade, gerade weil ich glaube, die Story, die Quiet Revival erzählt hat mit den Daten, ist gar nicht so weit weg von dem, was tatsächlich passiert, auch in unserem kirchlichen Umfeld. Und deswegen ist es irgendwie nervig, dass das jetzt dann doch nicht zur Rate gezogen werden kann.
Ja, es gibt so einen Rückschlag irgendwie, oder? Ja, für die Glaubwürdigkeit.
Wie wenn man beim Fußball zu null gewinnen will und dann schießen die anderen doch noch. Nervig.
Gleichzeitig finde ich, es ist auch eine Erinnerung oder hilft, es mahnt es quasi, dass halt der Glaube nicht irgendwie auf Nummern oder Statistiken aufbaut. Und auch irgendwie dieses zu triumphalistische Narrativ, das ist vielleicht auch schön, weil ich glaube, da müssen wir uns immer auch wieder selbst ermahnen und kritisch sein, vor allem zuerst auch mit uns selber.
Ja, genau.
Warum feiern wir das jetzt so ab und wie feiern wir das ab? So.
Genauso hat Glenn Scrivener auch reagiert. Das war einer der Hosts von der Konferenz in London im November, auf der ich auch war und die sich eben auch mit dem Phänomen und der Studie beschäftigt hat. Da waren auch Vertreter von Bible Society da und haben die Studie nochmal vorgestellt. Und er hat, das war auch der Punkt, den er zugegeben hat. Er hat gesagt, rückblickend oder beim nächsten Mal würde er etwas verhaltener reagieren und ein bisschen mehr Zeit geben den Zahlen und vielleicht nicht sofort da ein Ding draus machen. Aber er hat auch gesagt, eigentlich ändert sich nicht so viel, weil er das auch erlebt. Und er hat dann über zwei Dinge geredet. Einmal über das Buch, das von Justin Briley war, dem Co-Host von dieser Konferenz. Und das Buch hat der Konferenz auch den Namen gegeben, The Surprising Rebirth of Belief in God. Also die überraschende Wiedergeburt des Glaubens an Gott. Und das Buch hat Justin Briley, ich meine 2023 geschrieben, völlig entgegen der damaligen Datenlage, hat er aus seiner Perspektive, in dem, was er so macht und wo er in der Kirche unterwegs ist und mit Kirchenvertretern und Theologen und so weiter redet, gemerkt, irgendwas ändert sich hier. Er nimmt irgendwie eine neue Offenheit und eine Veränderung wahr. Und dann kam zwei Jahre später die Studie raus und er war dann von der Studie wiederum nicht überrascht, weil er darüber schon ein Buch geschrieben hat und mit dieser Entwicklung gerechnet hat. Und dass jetzt die Studie nicht repräsentativ ist und die Zahlen nicht stimmen, ändert erstmal nichts daran, dass man innerkirchlich teilweise so eine gewisse Veränderung wahrnehmen kann. Und das Zweite, was Glenn Scrivener gesagt hat, ist, sein Schlusswort von der Konferenz war, dass, also auf der Konferenz wurde immer mit dem Bild von Ebbe und Flut geredet.
Ja.
Vielleicht ist der christliche Glaube gerade mehr Ebbe, aber nach der Ebbe kommt auch irgendwann wieder die Flut und vielleicht entsteht hier gerade wieder eine Flut. Und sein Schlusswort war dann, es ist eigentlich gar nicht so wichtig, ob die Kirche weltweit sich gerade in einem Modus der Ebbe oder der Flut befindet, denn Christus ist der, der übers Wasser läuft. Mhm. Im Sinne von, egal ob jetzt Ebbe oder Flut ist in der Kirche, Jesus ist der, der über den Umständen steht und in den Umständen auf dem Wasser seinen Menschen begegnen kann, mhm. so wie er den Jüngern begegnet, die im Boot sitzen und von Wellen und Sturm umgeben sind. Und das war so sein Fazit. Es ist gar nicht so wichtig, ob jetzt Ebbe oder Flut ist. Wir müssen Ausschau halten nach Jesus. Mhm. Er ist der, der uns begegnen kann in jeder Lage. Und das ist die Blickrichtung und die Hoffnung der Kirche.
Das stimmt. Die Hoffnung ist die gleiche. Der Auftrag der Kirche ist auch der gleiche. Und deswegen sollte sowas nicht entmutigen. Also sowas sollte eigentlich gar keine Auswirkung darauf haben, wie treu wir gegenüber unserem Auftrag sind. Sondern es, wenn dann, kann dann eine Ermutigung sein, dass man halt mal die Früchte sieht von der Arbeit. Aber so, genau. Aber es ändert nichts an sich.
Und gleichzeitig ist es ja, also gesellschaftlich gesehen, ja auch nicht überraschend, dass das auch vielleicht Pendelbewegungen sind, dass es Zeiten gibt, wo vielleicht eine größere Offenheit gegenüber religiösen Fragen und spezifisch dem Christentum besteht und dass es dann auch Zeiten gibt, wo das ein bisschen abgestanden wirkt und ein bisschen schal wird und ein bisschen, also man ist sich so daran gewohnt. Bei mir, ich habe das zum Beispiel, das ist etwas ganz anderes, aber ich habe mir das damals auch überlegt, als ich gehört habe, im Kloster einsiedeln, glaube ich, die meisten Mönche in ihrer ganzen Geschichte als Kloster hatten sie während der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Und das war für mich völlig absurd, so Mitte 20. Jahrhundert und nicht im Mittelalter. Und das waren wahrscheinlich Umstände, die ein Kloster gar nicht unbedingt in der Hand hatte, weil es gesellschaftliche Unsicherheiten waren, zwei Weltkriege gleich nacheinander, was das macht mit den Leuten. Und dass es das irgendwie auch dazu, irgendwie, ja, so Begleitumstände, die diesen Nebeneffekt hatte, dass Leute ins Kloster gingen. Und vielleicht ist quasi die Gesellschaft, also die Situation der Kirche oder des Christentums in der Gesellschaft halt auch immer wieder abhängig von irgendwelchen Faktoren, die nicht in unserer Hand liegen. Und darf uns vielleicht auch nicht zu übermütig machen oder zu triumphalistisch, wenn sich das Klima da mal ändert und gleichzeitig auch nicht verunsichert, wenn es dann halt mal ein bisschen schwieriger ist.
Ja, ich sehe das genau wie ihr beide. Und deswegen habe ich mich über die Studie gefreut, die Grund gegeben hat, dafür mal die eigene Hoffnung oder die eigene Erwartungshaltung zu reflektieren. Rechne ich eigentlich noch damit, dass in der Kirche eine Kraft schlummert, die mehr kann als so lebenserhaltende Maßnahmen und das so nett zu Ende betreuen? Ja. Und wenn nicht, woran liegt denn das? Und gleichzeitig jetzt mit dem Ergebnis, dass die Studie zurückgenommen wird, habe ich meine Hoffnung vielleicht ein bisschen zu doll auf neue Zahlen und Statistiken gesetzt. Und auch das gibt wieder Anlass zu reflektieren. Was ist denn meine Hoffnung? Was ist meine Erwartung? Und das passt eigentlich jetzt zu Ostern. Deswegen ist das irgendwie auch so eine Osterfolge. All die Dinge, die verweisen uns wieder auf die eigentliche Hoffnung der Kirche. Und wenn Christus lebt und auferstanden ist, wenn das, was in 1. Korinther 15 steht, stimmt, dann dürfen wir hoffnungsvoll erwarten, dass Jesu Leben sich auch immer wieder in Jesu Kirche bemerkbar macht, durch die Zeit durch, in was für Formen auch immer. Das sollte uns eigentlich nicht überraschen. Das ist ein Wunder, aber es ist nicht verwunderlich sozusagen.
Ja.
Und irgendwie diese Spannung zu halten zwischen einem Erweckungszynismus, der so zynisch deprimiert jetzt draufschlägt und sagt, ja, haben wir doch gewusst, und so einem Erweckungstriumphalismus, der ein bisschen zu naiv und ein bisschen zu motiviert mit solchen Zahlen wie in die Welt losmarschiert, irgendwie diese Spannung zu halten. Die Kirche ist auch leidende, ist ringende Kirche und ist hoffende Kirche.
Und sie empfängt ihr Leben auch quasi nicht von sich selbst und erhält ihr Leben nicht durch sich selbst und empfängt es auch immer von Gott her. Und ich glaube, das ist ja auch die Zuversicht und die Hoffnung, in der wir Kirche sind und Kirche leben.
In dem Sinne, lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr das in euren lokalen Kirchgemeinden erlebt. Und wir wünschen euch fröhliche und besinnliche Ostertage.